Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Das nennt man dann wohl Breaking News. Gestern, kurz nach Spielschluss in Wolfsburg, verkündet Bayern-Trainer Hansi Flick live bei Sky, dass er die Münchner zum Saisonende verlassen möchte. Damit sorgte er nach wochenlangen Spekulationen für Klarheit, zumindest aus seiner Sicht. Hauptgrund offensichtlich das stark belastete Verhältnis zu Sportvorstand Hasan Salihamidžić. Die Bosse wurden davon kalt erwischt, befanden sich auf dem Weg zum Flughafen, und es wird ihnen nicht gefallen haben. Bisher haben sie sich nicht geäußert. Es gibt Fragen über Fragen, und die wollen wir besprechen bei uns in der Sendung. Das sind unsere Themen. Das Flick aus und die Folgen. Unter Flick spielten die Bayern die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte, aber der Machtkampf mit Hasan Salihamidžić zermürbte Flick offensichtlich. Jetzt ist die Chefetage um den zukünftigen Boss Olli Kahn gefordert. Hütter gegen seine Zukunft. Der noch amtierende Frankfurter Coach verliert gegen seinen zukünftigen Club. Im ersten Spiel nach Bekanntgabe seines Wechsels. Freddy Bobic wird den Nachfolger nicht suchen, denn auch er verlässt die Eintracht. Und Corona-Alarm bei Hertha. Neben Pal Dardai gab es 3 weitere Corona-Fälle. Mitten im Abstiegskampf müssen die Berliner in Quarantäne. Eine Riesenherausforderung wartet auf Sportdirektor Arne Friedrich und das Team. Aber all das wird überstrahlt vom Abschiedswunsch von Hansi Flick. Wochenlang ist er den entsprechenden Fragen ausgewichen. Gestern gab es Klartext nach dem Spiel. Darüber und über vieles mehr wollen wir uns unterhalten. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus kennt Hansi Flick viele, viele Jahre und hat seinen Abgang bei uns schon lange prognostiziert. Schönen guten Morgen, Lothar.
Guten Morgen.
Robby Hunke, Kollege von der ARD, sorgt seit 2011 im Kommentatorenteam und als Kommentator in Quarantäne auch ein Social-Media-Star. Herzlich willkommen, und herzlich willkommen auch an Felix Magath. Doppelter Doublesieger mit den Bayern, Europapokalsieger mit dem Hamburger Sportverein. Felix Magath weiß, wie es zugeht im Profigeschäft und speziell auch mit den Bayern. Können Sie den Schritt von Hansi Flick nachvollziehen?
Ja, selbstverständlich kann ich ihn nachvollziehen, weil ich der Meinung bin, dass er schon seit Wochen darauf zusteuert. Mhm. Insofern war es für mich jetzt eine Überraschung von dem Zeitpunkt her. Aber dass eine Trennung bevorsteht oder dass aus meiner Sicht Hansi Flick sich verändern will, das ja, war mir klar.
Lothar, hat Hansi Flick mit diesem Schritt gestern live vor den Sky-Kameras diesen Wunsch bekannt zu geben, die Bayern-Bosse bewusst düpiert?
Nee, nicht bewusst, aber er wollte seinen Weg gehen und nicht abwarten, bis die Bosse das bekannt geben, weil das Gespräch hat ja in den letzten Tagen stattgefunden zwischen Bossen und Hansi Flick, und Hansi Flick hat es den Bossen ja gesagt. Aber er wollte ehrlich zu seiner Mannschaft sein, die er ja auch immer wieder hervorgehoben hat, wie die Zusammenhalt funktioniert, als sie als Einheit funktionieren, wie schön es ist, mit dieser Staff zusammenzuarbeiten. Staff heißt für ihn Trainerteam, die Angestellten bei Bayern, die meisten oder fast alle, plus das Team. Und das hat er im Endeffekt so durchgezogen, wie er es gerne gemacht hat. Er wollte nicht, dass die Spieler es über die Zeitung erfahren. Und deswegen natürlich auch ein überraschender Zeitpunkt für die Verantwortlichen des FC Bayern.
Eine Frage noch, bevor wir uns gleich noch ein paar Bilder zunächst mal anschauen. Glauben Sie denn, dass die Bayern in diesem internen Gespräch, das es gegeben hat, das Sie übrigens auch immer schon mal avisiert hatten, seinem Wunsch entsprochen haben?
Das weiß ich nicht, aber der Wunsch ist von Hansi Flick, weil es einfach nicht mehr weiterging für ihn. Er hat sich so unter Druck gefühlt, er hat sich nicht mehr wohlgefühlt in seiner Haut. Und man hat schon gemerkt, am Dienstagabend nach dem Spiel gegen Paris Saint-Germain, wo er 4,5 Minuten gesprochen hat vor der Kamera, sehr ungewohnt für Hansi Flick, dass er sich irgendwo befreit gefühlt hat. Und der richtige Befreiungsschlag kam gestern nach dem Spiel in der Kabine, wo er dann eben den Spielern was mitgeteilt hat, was ihn schon lange irgendwo belastet hat. Und von dieser Seite her, glaube ich, hat er für sich einen richtigen Schritt gemacht. Und anders war es auch nicht mehr zu lösen, weil das Tischtuch war zerschnitten. Er hat häufig Hilferufe losgelassen. Keiner hat ihn erhört. Er wollte einfach ein bisschen auch sein Ding mit einbringen. Hansi ist einer, der keine Konflikte sucht, sondern er versucht, Konflikte zu lösen auf eine charmante, korrekte, ehrliche, harmonische Art. Aber bei Bayern ist das halt nicht möglich gewesen und zu viele Alpha-Tiere, da hat sich Hansi vielleicht nicht wohlgefühlt und deswegen auch für ihn jetzt meiner Meinung nach eine große Befreiung, gestern das offiziell mitgeteilt zu haben.
Jürgen Müller über die Szenen einer mittlerweile zerrütteten Beziehung.
Diese Woche war keine gute Woche für den FC Bayern. Und vielleicht wird man einmal sagen, dass in diesen Tagen eine kleine Ära endete. Hansi Flick tritt ab, nach 7 Titeln in 2 Jahren. Ich habe der Mannschaft heute mitgeteilt, dass ich ab Sommer aus meinem Vertrag raus möchte. Wahrscheinlich führt Flicks Weg zum DFB. Doch wohin führt der des FC Bayern? Der Abgang des im Team beliebten Trainers ist keine gute Nachricht. Ganz nebenbei muss man auch noch dieses Champions League ausverdauen. Ein sportlicher Rückschlag, den man versuchte, positiv einzuordnen.
Wir sind zusammen Clubweltmeister in dieser Saison jetzt auch geworden und die Chancen stehen sehr gut, dass wir deutscher Meister werden. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass alles positiv aussieht.
Egal, wer diese Bayern ab Sommer trainieren wird, er muss sich mit der Thematik befassen, dass das aktuelle Team schlechter ist als die Mannschaft, die noch im Herbst die Champions League gewann. Im Vergleich mit dem damaligen Finalgegner Paris war das zu sehen. Und gerade in der Innenverteidigung werden mit Alaba und Boateng Leistungsträger gehen. In allererster Linie müssen sich die Verantwortlichen nun um einen neuen Trainer bemühen. Favorit ist Nagelsmann. Doch das wird sicher etwas kompliziert und noch sicherer ziemlich teuer. Den internen Machtkampf hat Flick nun selbst beendet. Ein Trainer kündigt dem FC Bayern, das ist neu. Bereits am Dienstag sprach er sich vieles von der Seele.
Man macht sich ja immer Gedanken, was passiert, wie geht's weiter und, ob man... ob das jetzt hier alles wunderbar läuft oder was auch immer. Wo geht's hin? Wie geht's weiter? Und da mache ich mir immer Gedanken, weil für mich ist ein Erfolg ein stetiger Prozess. Meine Familie, egal was ich machen würde, die würden mich immer unterstützen und werden immer hinter mir stehen. Deswegen ist es eine Sache, ob ich jetzt da beim DFB bin, dann vielleicht einen anderen Rhythmus hätte. Das ist für sie vollkommen egal. Und deswegen wird sie in allen Dingen, egal wie meine Entscheidung fällt, natürlich komplett hinter mir stehen.
Die Bayern nach einer Woche der Entscheidungen. Die Champions League ist passé. Der Trainer bald weg. Viele drängende Fragen bleiben.
Und die wollen wir alle versuchen zu besprechen. Robby, wie bewerten Sie das, was wir gestern von Hansi Flick gehört haben, nachdem es Wochen, fast Monate lang Spekulationen über seine Zukunft beim FC Bayern gab?
Das war natürlich nochmal ein letzter öffentlicher Stoß gegen Hasan Salihamidžić und vielleicht auch von seiner Seite ein Positionsabklopfen für die Führungsetage vom FC Bayern. Hey, auf welcher Seite steht ihr eigentlich? Seid ihr euch sicher, dass ihr mit dem Richtigen weiterarbeitet oder vielleicht doch nicht? Denn Hasan Salihamidžić ist ja nicht der einzige Mensch in der oberen Etage des FC Bayern, der solche Dinge entscheidet. Wie steht eigentlich Herbert Hainer dazu? Wie steht Oliver Kahn dazu? Wie steht Kalle Rummenigge dazu? Die Position von Uli Hoeneß pro Hasan Salihamidžić ist ja relativ klar. Aber es ist auf jeden Fall eine Bewegung von Hansi Flick, mit der er Hasan Salihamidžić schwächt. Ja. Mhm.
Hasan Salihamidžić, den Sie früher trainiert haben, noch beim HSV. Wie schätzen Sie seine aktuelle Rolle in diesem ganzen Spiel ein? In der Öffentlichkeit kommt er im Moment nicht gut weg.
Ja gut, jetzt sind wir ja beim Thema schon wieder. Ne? Das eine ist die Öffentlichkeit. Das eine ist, wie wird es verkauft? Wer verkauft sich wie? Ich kenne ja das Geschäft. Ich war ja hier auch beim FC Bayern München tätig. Und das andere ist, wie ist denn die tatsächliche Leistung und wer macht denn was? Ja, also wenn Sie die Dinge ja tiefer betrachten, ist es ja so, dass Hansi Flick hierher kam als Assistent erstmal. Und er wurde dann als Assistent erstmal übernommen für die nächsten paar Wochen bis zur Winterpause. Und dann hat man ihn erstmal wieder übernommen bis zur Ende der nächsten Saison. Das heißt, Er war hier eigentlich nicht geholt als Trainer, der 3 Jahre lang oder sowas hier mitbestimmen soll. Also insofern wundert es mich, dass, wie gesagt, Hansi Flick die Personalpolitik hier führen sollte beim FC Bayern. Das gab es noch nie. Also ich war hier ja auch Doublegewinner, ne, und das zweimal. Und ich habe keinen Einfluss, oder das ist nicht richtig, kaum einen Einfluss auf die Kadergestaltung gehabt. Ja, als ich mal Uli Hoeneß dann sagte, du Uli, verkauf doch den, und dann sagt, oh Felix, bist du denn wahnsinnig, weißt du denn, wie viele Tore der geschossen hat? Aber ich sage, okay, ich weiß, okay. Ja, also die Kaderzusammenstellung war hier immer schon, und er hat es ja richtig gesagt, nicht Salihamidzic, sondern das ist Vorstandssache hier bei Bayern München.
Das heißt, Sie finden, Flick fordert Dinge, die ihm nach Ihrer Einschätzung gar nicht so zustehen?
Ja, also die, man muss ja erst mal sehen, er war, wie gesagt, erst mal Interimstrainer. Also von Interimstrainer lasse ich mir als Verein doch nicht die Personalpolitik vorschreiben. Wenn er verpflichtet worden wäre für 3 Jahre, dann kann man darüber diskutieren. Dann, glaube ich, macht man hier bei Bayern München es in der Vergangenheit eher so, dass man zu wenig auf den Trainer eingeht und seine Wünsche berücksichtigt. Aber in dieser Situation gab es gar keinen Grund, auf die Wünsche eines Interimstrainers einzugehen. Und so begann ja, das ist ja der Anfang dieser, sagen wir, dieses Verhältnisses zwischen Trainer und Sportdirektor. Dass der Sport, oder damals war er Sportdirektor, jetzt ist er Sportvorstand. Dass der Sportvorstand sich dann von, wie gesagt, Interimstrainer nicht sagen lässt, wen verpflichte ich, das, glaube ich, ist richtig.
Ist das eine Sichtweise, Lothar, die Sie nachvollziehen können, oder sehen Sie das anders?
Ja, FC Bayern ist was Besonderes, aber generell, wenn ein Trainer sagt, mit dem Spieler kann ich nicht, den brauche ich nicht, der hat nicht die Voraussetzungen, dann würde ich mich zumindest absprechen. Hansi Flick hat nie gesagt, wenn ihr den Spieler, den ich mir wünsche, nicht holt, dann gehe ich. Das hat er nicht gesagt. Aber er hat natürlich ja zumindest Einfluss nehmen wollen auf die, die verpflichtet werden, weil er muss mit ihnen zusammenarbeiten. Und man hat gerade gesehen, bei 3, 4 Spielern, die Hasan Salihamidzic zum Schluss der Transferperiode letztes Jahr im Sommer geholt haben, dass die eigentlich gar keine Chance hatten bei Hansi Flick. Ja, Saar, rechter Verteidiger, Backup für Pavard. Wenn Pavard verletzt war, hat Süle rechts gespielt. Also Saar war eigentlich überflüssig. Wir reden auch von viel Geld. Herbert Hainer war letzte Woche hier gesessen und hat gesagt, ja, wir müssen auch die Corona-Pandemie berücksichtigen. Ja, dann hätte man die 26 Millionen, 4x4 Millionen Gehalt und 1x8 Millionen Ablöse, hätte man ja dann einsparen können, wenn ein Trainer sowieso den Spieler nicht will, weil er mit Richards einen Nachwuchsspieler gehabt hat auf dieser Position, den er eigentlich höher eingeschätzt hat. Also hat man im Endeffekt Geld unnötigerweise ausgegeben. Der Spieler hat nicht gespielt, ist teilweise zum Einsatz gekommen. Wenn man mal ein Spiel 3:0 geführt hat, ist er eingewechselt worden. Wenn mal 5 Spieler verletzt waren, hat er auch mal gespielt. Aber im Endeffekt war jemand wesentlich billiger schon im Verein, aber man hat Geld ausgegeben. Rocker im Mittelfeld, eigentlich gar keine Rolle gespielt bei Hansi Flick. Costa, Außenstürmer, eigentlich keine Rolle gespielt. Und deswegen hat Hansi Flick nicht den Kader angegriffen, wo er gesagt hat, im letzten Jahr war mein Kader stärker bei den 6 Titeln. Da war Coutinho im Kader, da war Thiago im Kader, da war Perisic im Kader.
Darf ich noch einmal ganz kurz, Lothar? Aber glauben Sie denn, dass Salihamidzic wirklich diese Spieler komplett gegen den Willen von Flick geholt hat? Nur mal ein Beispiel. Rocker zu dem Zeitpunkt, einer der begehrtesten Nachwuchssechser Europas.
Wir sprechen von einem Zweitligaspieler aus Spanien bei Espanyol, der auch wenig oder nicht die Geschwindigkeit mitbringt, die in modernen Fußball gebraucht wird. Nicht diese Aggressivität, gegen den Ball zu arbeiten, was ja Hansi Flick immer wieder gezeigt hat. Das ist Rocker nicht. Rocker ist ein Spieler, der einen guten Pass spielen kann, ja, der intelligent ist, aber nicht die Fähigkeiten, die Hansi Flick auf dieser Position sich wünscht, wie ein Goretzka, wie ein Thiago gegen den Ball gearbeitet hat. Das ist nicht Rocker. Und deswegen gingen die Meinungen auseinander. Wer jetzt dann im Endeffekt was bestimmt hat, das wissen die Obersten bei Bayern besser, wie wir alle hier zusammen.
Ja, am Ende ist es natürlich irgendwie auch eine Frage des fehlenden Vertrauens. Man kann ja im Tagesgeschäft immer unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn man eigentlich so ein Grundvertrauen hätte, dann hätte man ja auch solche Fragen auch regeln können. Warum ist das nicht geglückt?
Ich glaube tatsächlich, das ist alles eine Sache der Kommunikation. Ich verstehe beide Seiten sozusagen. Zum einen, was Felix Magath gesagt hat, beim FC Bayern war es ja immer schon so, dass die Trainer nicht mitbestimmen konnten bei den Transfers. Was ja auch gut ist, wenn ich daran denke, dass bei allem Respekt Niko Kovac einen Kevin Vogt verpflichten wollte oder Pep Guardiola, so hörte man, einen Neymar, was ja zu anderen Problemen geführt hätte.
Ja, bitte, bitte. Pep Guardiola hat gesagt, Thiago oder nichts. Und dann war Thiago aber da. Ja. Bayern München hat ihn nicht auf den Zettel gehabt. Also ist das schon ab und zu mal ein Einfluss eines Trainers über seinen Wunschspieler da gewesen. Wollte aber nicht unterbrechen.
Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt. Aber ich verstehe auch den anderen Aspekt sozusagen, dass Hansi Flick unzufrieden ist. Da muss ich Lothar Matthäus total recht geben. Herr Saar ist nicht Bundesliga-tauglich als Rechtsverteidiger. Und dass diese Transfers alle am letzten Tag der Transferperiode durchgeführt worden sind, ist kein gutes Zeichen für Hasan Salihamidžić. Insofern kann ich die Erregung von Hansi Flick durchaus verstehen.
Also, das ist ja das, was jetzt aus der Kommunikation gemacht wird. Ich bin ja auch nicht drin. Ich sage auch, ich kann nicht entscheiden oder beurteilen, wer entscheidet denn was. Aber dass Salihamidžić alleine entscheidet, wer gekauft wird, das können Sie mir hier alle nie erzählen. Also das wäre nicht der FC Bayern München, den ich kennengelernt habe. Deswegen, so kann es nicht sein. Insofern, was diese Transfers, Sie können natürlich, wenn Sie einen Kader haben, ich war nicht nur Trainer, sondern auch Manager, wenn Sie so einen Kader haben von ein paar 20 oder bis 30 Spiele, dann wird nicht jede Verpflichtung auch spielen können. Das geht gar nicht, weil Sie hören ja auch nur, der Trainer kann auch nur 11 Spieler stellen. Und Hansi Flick tendiert eben dazu, sagen wir, genau wie Jogi Löw, seinen Kader zu haben und seine Spieler dann spielen zu lassen. Das ist mehr eine Philosophiefrage, ne, als eine Einkaufsfrage. Und deswegen, da kann man wie gesagt, solche Fälle immer wieder einem Sportdirektor oder einem Sportvorstand unterschieben, sondern war Fehleinkauf. Aber ich glaube nicht, dass die Einkaufssituation so schlecht war. Also Brazzo oder Salihamidžić war auch für die Einkäufe dann verantwortlich, die eben zu den 6 Titeln geführt haben. Also man kann das ja nicht voneinander trennen, man kann nicht einmal herausgreifen, sondern das war Salihamidžić und den Rest haben andere gemacht. Das kann nicht sein. Also Salihamidžić war auch für die ganzen Titel verantwortlich mit seinen Ein- und Verkäufen. Und ich glaube, nur jetzt vom, was jetzt mal angeklungen ist, Coutinho zum Beispiel, ich glaube, dass das ein sehr guter und entscheidender Deal war, diesen Spieler wieder abzugeben. Weil Sie dürfen das wieder unabhängig von Thomas Müller sehen. Ja, Müller, der für mich der wichtigste Spieler beim FC Bayern, also neben Manuel Neuer natürlich, das ist für mich immer der allerwichtigste. Aber das ist ein, wenn Sie wollen, Münchner, der einzige Münchner, der in dem ganzen FC Bayern eigentlich zu Hause ist. Uli Hoeneß ist Schwabe und Karl-Heinz Rummenigge ist aus Westfalen, aber sind keine Münchner. Das ist der Einzige hier, der der Bayer ist. Und von daher diesen Spieler, das war der Fehler von Kovac, diesen Spieler halt auszusortieren oder wegzuschieben, diesen Spieler zu integrieren und ihm halt die Möglichkeit zu geben, dass man auf seiner Position den Coutinho weggibt, sodass er eben freier wird. Das war für mich sehr gut.
Ja, das hat aber vorher angefangen, weil Coutinho war im letzten Jahr da, bei dem 6 Titelgewinn oder bei 3 Titelgewinnen zumindest. Müller braucht natürlich die Sicherheit. Aber die Sicherheit für Müller und auch Boateng war Hansi Flick verantwortlich. Hassan und Hansi Flick, Kaderzusammenstellung, Training auf dem Platz. Wer hat da mehr Erfolg? Oder ja, welche Seite hat mehr Erfolg oder mehr dazu beigetragen an Erfolg? Das kann man schlecht sagen. Aber eins kann ich sagen. Mit Hansi Flick kam wieder die Atmosphäre bei Bayern zurück, die das letzte Mal unter Jupp Heynckes geherrscht hat. Er hat wieder Spieler wie Müller, wie Boateng in die Mannschaft gebracht, auf Weltklasse-Niveau, das der Trainer vorher nicht geschafft hat, auch in Zusammenarbeit nicht mit Hasan Salihamidžić. Und deswegen ist ja auch dieses Echo bei den Fans so groß, pro Hansi Flick, weil sie gemerkt haben, der Kontakt zu den Fans, der Kontakt zu den Angestellten, der Kontakt zu den Spielern. Hansi ist ein Familienmensch und er hat Bayern München wieder zu einer Familie geformt, das Niko Kovac nicht gelungen ist. Und ich glaube, und Felix weiß das ja besser wie ich, weil er schon viel länger dabei ist. Ja,
Nein.
82 schon die Champions League gewonnen oder 81. Nee. 83. Und das glaube ich, dass der entscheidende Faktor bei Bayern München war nicht die Qualität allein der Spieler, sondern die Atmosphäre, die Hansi Flick wieder geschaffen hat, dass sie
unbestritten.
dass sie als Einheit funktioniert haben. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende gewesen, das erfolgreichste Jahr der Geschichte des FC Bayern im letzten Jahr erlebt zu haben.
Gut, diese Atmosphäre, die war zuletzt gestört. Wir haben jetzt mal so eine erste Skizze sozusagen entworfen und werden das gleich weiter debattieren. Bis hierher haben wir noch keine Reaktion der Bosse gehört. Das ist auch ein hochinteressanter Vorgang. Die müssen sich ganz offensichtlich erst mal sortieren. Und wir wollen uns gleich unter anderem fragen, wie werden die Bayern-Bosse wohl reagieren? Wie finden die denn das, wenn ihnen der Trainer öffentlich die Kündigung erklärt? Das ist man beim FC Bayern so nicht gewohnt. Gleich werden wir uns weiter darüber unterhalten. Bei Felix Magath wird es die ein oder andere Erinnerung, wir haben ja schon darüber gesprochen, wachrufen, denn er kennt die Bayern und er weiß auch, wie Uli Hoeneß, der immer noch viel Einfluss hat. Tickt gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Und damit wir es nochmal richtig formuliert haben, Hansi Flick hat unter der Woche, und das hat er gestern gesagt, um Auflösung des Vertrages gebeten. Das ist durchaus wichtig, jetzt hier auch die richtige Wortwahl wiederzugeben, die er auch selber gewählt hat. Unstrittig ist, dass die Bosse überrascht waren und dass sie sich bisher nicht geäußert haben. Und jetzt wollen wir nachfragen bei Torben Hoffmann, unserem Reporter von Sky Sport News, was denn heute Vormittag an der Säbener Straße los ist. Torben, guten Morgen. Sitzen die Bosse zusammen, beziehungsweise haben sie sich nach deinen Informationen zusammengeschaltet?
Das haben sie. Sie debattieren und es ist ja auch wichtig, dass jetzt eine Reaktion vom Verein kommt. Ich hatte gestern auch mit dem Verein noch mal Kontakt gehabt. Da gab es aber diese klare Aussage und Statement, dass am Samstag, am gestrigen Tage, dann auch nichts mehr passieren wird. Aber nun sitzt man zusammen und macht sich natürlich Gedanken, wie man das entsprechend kommunizieren kann, wie es dann letztendlich auch nach außen getragen wird. Bin mir fast sicher, dass gar nicht jetzt kommt, okay, wir entsprechen den Wunsch von Hansi Flick, wir lassen ihn am Saisonende gehen. Weiß nicht, ob es dann gleich in diese Richtung geht oder ob das man eben selber dann in dieser Verlautbarung sagt, okay, es kam ein bisschen überraschend in der Summe, dann aber der richtige Schritt oder das, was zu erwarten war. Weil so haben sich ja zuletzt eigentlich alle verhalten, ob es der Trainer war, ob es Oliver Kahn war vor dem Leipzig-Spiel. Sie haben alle immer nur von den nächsten Spielen, nächsten Wochen und nur von dieser Saison gesprochen. Und deswegen, dass Hansi Flick es macht, direkt nach dem Wolfsburg-Spiel, kam für mich persönlich auch überraschend. Aber das Ergebnis hat da natürlich mit reingespielt. Leipzig hat Federn gelassen, Bayern hat gewonnen, 7 Punkte vor. Und dann ist eben Hansi Flick auch so stringent und klar in seinen Aussagen. Er wollte es der Mannschaft mitteilen, er wollte es der Öffentlichkeit mitteilen. Und nun warten wir drauf, wie letztendlich der FC Bayern München darauf reagieren wird.
Hat er die Bosse damit maximal unter Druck gesetzt?
Das schon, aber letztendlich, ich glaube, wir sind alle froh, dass da ein bisschen Bewegung und auch Klarheit reinkommt, weil die Aussagen zuletzt, die waren ja alle fast nicht mehr auszuhalten. Also keine klare Positionierung von Hansi Flick in den Wochen zuvor, obwohl wir alle schon auch in unserer Berichterstattung dahin gegangen sind, dass er eben am Ende der Saison nicht mehr Bayern-Trainer sein möchte und sein wird. Und auch Oliver Kahn hat sich nie klar positioniert, Hasan Salihamidzic als Sportvorstand auch nicht. Deswegen bin ich tatsächlich froh, dass es dann auch in dieser Klarheit kam. Ich weiß von Hansi Flick, ich hatte noch Kontakt gestern mit ihm, dass es tatsächlich eine komplett spontane Aktion von ihm war. Nichts vorbereitet, sondern wirklich für ihn dann eben der Punkt zu sagen, ich werde es der Mannschaft selbst mitteilen. Ich möchte nicht, dass es über die Berater kommt, über die Medien oder eben über den sogenannten Flurfunk. Und das war eine ganz, ganz spontane Aktion von Hansi Flick. Und das hat definitiv natürlich die Bosse dann auch überrascht, dass der Zeitpunkt so früh nach dem Wolfsburg-Spiel gewählt wird.
Tom, wir nehmen dich nachher noch mit rein, wollen das erstmal in der Runde noch mal besprechen. Glauben Sie auch, dass Flick das so spontan gemacht hat oder hat er damit, wie gesagt, die Chefetage schon auch unter Druck setzen wollen, nach Ihrer Einschätzung?
Ja, also ich wundere mich immer über die Kommentierung, weil ich kann mir doch keiner erzählen, dass das eine Spontanaktion war, sondern noch mal... wie gesagt, ich bin aber auch nicht hier, ne? Ich bin nicht gegen Hansi Flick oder für Brazzo Salihamidžić, sondern ich bin von der Sachlage her.
Sie geben Ihr Urteil als langjähriger Fußballfachmann
ab. Und ich gebe ein Urteil ab, wie das aus meiner Sicht sich abgespielt hat und warum es sich abspielt. Ich glaube schon seit Wochen, dass Hansi Flick Bundestrainer werden will. Und ich halte diese Lösung auch für die beste für den deutschen Fußball. Deswegen bin ich dafür, dass er Bundestrainer wird. Und dass er jetzt halt taktieren muss. Ich habe ja gesagt, die Bosse sollten sich zusammensetzen, damit sie das klären. Weil so eine Situation war im Grunde klar, dass irgendwie aufkommt. Und das geht dann immer, wie gesagt, gegen irgendjemand, gegen jetzt hier Salihamidzic, obwohl der eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Sondern aus meiner Sicht will Hansi Flick und wäre das auch die beste Lösung, wenn er zum DFB ging. Und der FC Bayern wird mit einem anderen Trainer auch wieder weiterkommen. Hier wird ja wieder so getan, als wäre ein jetzt Titelgewinn von Hansi Flick von 6 Titeln, wäre im Grunde gweichbedeutend mit wieder 6 Titel im nächsten Jahr. Das stimmt doch nie. Bisher hat keiner hier die Champions-League-Titel verteidigen können bei Bayern, egal wie er hieß. Das ist einfach nicht so. Insofern, dass ich dann im Kader was tut oder tun muss, das ist eine Selbstverständlichkeit nach so einem großen Erfolg, wie der FC Bayern ihn das hatte. Und von daher, glaube ich, ist es eine Situation, die jetzt, glaube ich, eine größere Bedeutung hat als nur Bayern München.
Was glauben Sie, werden denn Rummenigge, Kahn, Salihamidzic und Co. machen? Werden Sie Flick oder werden Sie dem Wunsch nach Vertragsauflösung entsprechen oder werden Sie jetzt auf Zeit spielen? Was wird jetzt passieren?
Ja, ich glaube nicht, dass er sich jetzt damit gefallen, aber das wollte er auch nie. Ich glaube, Hansi Flick hat
keinen Gefallen getan damit.
Ja, er hat sich jetzt teurer gemacht, glaube ich. Also er wollte doch weg. Deswegen hat er, das ist natürlich ein Affront gegen Bayern München. Und also genauso seine immer Statements wie Kaderplanung in der Öffentlichkeit, das hat es hier nie gegeben. Das ist doch außergewöhnlich, dass ein Trainer hier über die Öffentlichkeit Kaderplanung gemacht hat. Das war, wenn man so nach den Worten von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, das ist nicht Bayern München. Und von daher lief doch alles darauf hinaus. Er weiß, Hansi Flick weiß, was er tut. Und er hatte diesen Affront jetzt gesucht, weil er weg will. Und der FC Bayern München kann jetzt auch nie anders, aus meiner Sicht, als sich zu lösen. Und auch das ist, glaube ich, für alle Beteiligten, nicht nur für Hansi Flick, aber ich glaube auch für den FC Bayern ist es das Beste.
Ich finde es ganz spannend, was Torben auch gerade gesagt hat. Er setzt natürlich die Bosse damit unter Druck. Und das dürfen wir nicht vergessen, in einer sehr sensiblen Phase der Saison. Das meine ich jetzt gar nicht, was das Titelrennen betrifft, sondern bezüglich der Planung auch für die neue Saison. Da sollte man eigentlich schon weiter sein. Ist es aus verschiedenen Gründen nicht, unter anderem auch aufgrund der Pandemie. Aber jetzt stehst du da und muss planen und weiß nicht mit wem. Ich finde das auf dem Transfermarkt auch durchaus kritisch. Also es setzt die Bosse schon auch echt unter Druck.
Ja, aber wenn ich jetzt dem Felix ganz glauben darf, dann interessiert es ja sowieso nicht, wer nächstes Jahr Trainer ist, sondern die holen ja sowieso die Spieler, wie sie wollen. Und da widerspreche ich ein bisschen. Ich gehe nicht davon aus, dass ein Uli Hoeneß, ein Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn den Saf von Olympique Marseille gekannt haben. Der wird natürlich von Hasan Salihamidzic durch seine Kontakte im Fußball, werden die Spieler natürlich empfohlen. Also ich glaube auch nicht, dass Uli Hoeneß gesagt hat, wir holen den Costa zurück nach dem, was vor 3-4 Jahren vorgefallen ist. Also das sind schon Vorschläge, die von Hansi Flick kommen, von Hasan Salihamidzic. Hansi Flick hat natürlich auch seine Vorschläge gebracht. Wir haben es ja gestern auch gehört. Henriks von Leipzig, der jetzt bei Leipzig spielt, bei AS Monaco gespielt hat, wäre so sein Wunschkandidat gewesen für die rechte Verteidigerposition. Nein, er hat auch über schnelle Spieler, die in der Bundesliga spielen, nachgedacht. Klünder zum Beispiel, der bei Hertha auf dem Abstiegsgleis gestanden ist, wäre auch so ein Kandidat gewesen, der die Bundesliga kennt, der wesentlich billiger gewesen wie Saar. Da muss ich dann schon sagen, Hansi Flick wollte jetzt nicht den Verein unter Druck setzen. Ich will den. Er hat aber genauso Vorschläge gemacht wie Hasan Salihamidzic. Und Hasan hat sich natürlich dann wahrscheinlich in dem Fall durchgesetzt mit Spielern, die Hansi nicht unbedingt wollte.
Glauben Sie denn, Lothar, dass wenn die Bayern in der Personalie Salihamidzic anders entscheiden würden, hieße, auf ihn verzichten würden, dann bei Bayern geblieben wäre, hätte das alles gelöst?
Ich glaube, zumindest wäre das eine Möglichkeit gewesen, aber nicht gestern und vorgestern, das schon vor einigen Monaten, weil der Konflikt oder die Meinungsverschiedenheit zwischen Hasan und Hansi, die ist ja nicht erst in den letzten Wochen gekommen, die besteht ja schon seit Monaten.
Also ich glaube, was hier halt bei der ganzen Diskussion übersehen wird, ist die Situation vom FC Bayern München. Das ist ja auch eine außergewöhnliche Stellen Sie, schauen Sie sich Manchester United an. Ja, da war einer, der hat 30 Jahre lang alles bestimmt. Seit er weg ist, gewinnen die, also salopp
Alex gesagt, Ferguson.
Seit er weg ist, gewinnen die gar nichts mehr. Der Verein ist teilweise gar nicht mehr im Europapokal vertreten. Jetzt spielt er Euroleague. Ja, also das ist ja eine so schwierige Situation, dass nach über 30 Jahren Uli Hoeneß aufhört. Karl-Heinz Rummenigge ist nicht ganz so lange da, aber der hört ja auch am Ende des Jahres auf. Und da sind jetzt eben mit Salihamidzic und mit Oliver Kahn zwei neue, auch mit Herbert Hainer ist ja ein neuer Mann wieder hier in Verantwortung
gekommen. Also ein Führungsvakuum, wenn man so will.
Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, eine ganz schwierige Aufgabe, jetzt diesen Generationswechsel in der Führung des FC Bayern München zu managen.
Und das ist ja auch das Problem. Ja. Und das finde ich zum Teil FC Bayern unwürdig. Aber
ja, aber auch, was Sie ja sagten, ist ja richtig. Mhm. Wir tun ja alle immer so. Corona hat natürlich da auch Einfluss. Der Transfermarkt, es weiß doch kein Mensch mehr. Das ist doch alles anders als vorher. Deswegen, wie gesagt, werde ja auch immer geschimpft, was ich dann immer mache. Weil das ist alles anders als vorher. Sie haben keine Gewissheit. Sie können auch nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Sie sind abhängig, dass sie schnell reagieren, weil sie können gar nicht planen. Sie wissen doch gar nicht mehr, wie lange spielen wir denn noch ohne Zuschauer? Wann kommen wir wieder? Das weiß doch kein Mensch. Und das alles kostet viel Geld, auch den FC Bayern. Ja?
Einmal umgekehrt die Sichtweise. Die Frage an den Trainer Magath. Ist es nicht auch konsequent von Hansi Flick zu sagen, es klappt halt nicht mit Salihamidzic, warum auch immer, können wir im Einzelnen jetzt gar nicht entscheiden, aber dann zu sagen, ich, selbst wenn es Bayern München ist, ich möchte nicht mehr.
Also ich bin da ein bisschen gespalten, ne, weil ich sage, wenn Hansi Flick jetzt bei Bayern bleiben würde, da hätte ich ja die Hoffnung, dass Lothar Matthäus Bundestrainer wird. Ne, und das würde ich dann für den, sagen wir, bundesdeutschen Fußball für eine sehr interessante und aus meiner Sicht gute Lösung halten. Aber jetzt gehe ich davon aus, sagte ich ja schon vor ein paar Wochen, dass Hansi Flick das machen wird. Und das passt ja auch zum DFB und er passt zum DFB. Deswegen halte ich das für die ideale Lösung jetzt. Ja, und deswegen glaube ich, ist die Entscheidung auch von Hansi richtig. Aber
ist das denn von ihm getrieben, von der DFB? Ist das denn von der Aussicht, Bundestrainer werden zu können, getrieben worden? Oder hätte so oder so ein Zerwürfnis gegeben, das dann zum Saisonende zur Trennung geführt hätte?
Das kann ich nicht sagen, ich bin noch nie so drin. Aber ich glaube schon, dass das jetzt ihn auch dazu bewogen hat, diese Lösung anzustreben. Also, weil er sagt ja,
hätte man Loder, das nicht sauber?
Loder kennt ja Hansi besser als ich. Ich kenne auch, aber Loder kennt ihn besser. Hansi hat ja auch in seiner Vergangenheit, er hat ja in Hoffenheim, hat er, obwohl Hopp ihn ja, will nicht sagen geliebt hat, aber sehr gern gehabt hat, hat er Hoffenheim verlassen. Dann war er mit Loder bei Salzburg, dann hat er Salzburg verlassen. Dann war er beim DFB, dann hat er den DFB verlassen. Also mir scheint halt, dass Hansi eher da halt geneigt ist, dann, ne, wenn es größere Konflikte gibt, dann lieber zu sagen, okay, ist nie mein Ding, ich gehe. Und das ist, der wäre jetzt halt auch wieder der Fall.
Oder ist er einfach nur wahnsinnig schlau? Also ja, er ist schlau.
Schlau ist er auch.
Und ist das vielleicht noch gar nicht das Ende? Und möchte er die Bosse so insofern unter Druck setzen, als dass er sagt, wacht auf und statten Sie ihn dann vielleicht mit mehr Macht aus?
Nee, wacht auf, ja, weil er denkt natürlich auch zukunftsorientiert, das weiß ich. Salzburg muss ich ganz kurz korrigieren, da ist Giovanni Trapattoni als Trainer gekommen, dann war Hansi im Endeffekt nicht mehr in einer Position, wie wir es eigentlich so uns vorgestellt haben, sozusagen Assistenztrainer, da ist Trapattoni gekommen aus Marketinggründen und so weiter. Ganz andere Geschichte, aber Felix hat schon recht, Hansi hat häufig von sich aus gesagt, es ist Schluss. Bis dahin und nicht weiter. Ja, weil bei ihm irgendwelche Sachen im Kopf nicht mehr zusammen funktionieren im Team. Und das war natürlich bei Bayern München ein ganz gravierender Fall. Und deswegen hat er sich zu diesem Entschluss durchgerungen. Ich gehe davon aus, und ich bin da Felix Meinung hundertprozentig, die beste Nachfolge für Jogi Löw ist Hansi Flick. Er kennt den DFB, die lieben ihn beim DFB, die Spieler lieben ihn. Also das ist das, was eigentlich Hansi so ein bisschen will. Diese Familie, das ist er ja auch und das hat er auch nach dem Spiel gegen Paris gesagt, als Privatmensch. Meine Familie wird immer hinter mir stehen. Der DFB wird immer hinter ihm stehen. Die Spieler, auch ein Manuel Neuer, Müller oder auch ein Toni Kroos, der ja mit Hansi im tagtäglichen Ablauf nichts zu tun hat. Die werden immer zu Hansi Flick stehen, weil er auch ein Menschenversteher ist. Und deswegen glaube ich, dass auch wenn man Hansi mehr Macht gegeben hätte bei Bayern oder mehr Einfluss, dass Hansi Flick trotzdem gegangen wäre, weil er das nicht jeden Tag für sich vertragen kann.
Werden die Bayern, Felix hat eben gesagt, er würde teurer werden, jetzt anfangen zu taktieren und dem DFB gegenüber, was ja schon eine Form von Politikum wäre, eine Ablösesumme einfordern?
Ja gut, wir werden ja vielleicht auf das Thema auch nochmal kommen. Das ist ja üblich. Oder? Ich denke, das ist ja der moderne Fußball, dass jetzt für Trainer Ablösesummen bezahlt werden. Also, Hansi hat ja einen laufenden Vertrag.
Bis 2023.
So. Warum soll der FC, also, weiß ich nicht, aber der FC Bayern ist ja auch, sagen wir mal, an den Finanzen interessiert. Warum soll der FC Bayern sagen, okay, wir haben hier einen Trainer, den geben wir freiwillig
zum weg. Zum Wohle des deutschen Fußballs.
Könnte man jetzt unterm Weihnachtsbaum wahrscheinlich.
Also, welche Größenordnung hätten Sie so in Ihrem...
Ja gut, was fließen jetzt?
7,5 für Adi Hütter.
7,5, okay, dann muss ein Bundestrainer ja teurer sein. Also...
Das, was wir gerade auch schon zweimal angerissen haben, das Thema Finanzen, das hat ja Herbert Hainer hier in einem Satz gesagt oder in zwei. Aber das Thema ist natürlich riesengroß. Das, was Felix Magath auch vorhin gesagt hat, Corona hat wirklich auch dem FC Bayern massiv zugesetzt. Deswegen werden Sie Hansi Flick, wenn überhaupt, nicht verschenken.
Ich werde einmal genau zu dem Thema nochmal nachfragen bei Torben Hoffmann. Torben, was glaubst du denn, wie werden die Bayern jetzt reagieren auf das, was Hansi Flick ihnen gestern präsentiert hat? Und werden Sie möglicherweise eine Ablösesumme für ihn verlangen?
Davon gehe ich tatsächlich aus. Also diesen Wunsch zu entsprechen, ja, das werden Sie machen. Also ihn gegen seinen Willen oder das, was er ausgesprochen hat, hier bei den Bayern zu halten, das macht keinen Sinn. Auch was die zukünftige Zusammenarbeit angehen würde zwischen Hasan Salihamidzic und eben Hansi Flick. Und dass man da schon noch versuchen wird, eine Ablöse zu generieren, wenn es eben der Posten beim DFB werden wird. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Da macht das durchaus Sinn, denn es geht ja auch darum, dass die Bayern einen neuen Trainer brauchen. Und da wissen wir ja auch, dass Julian Nagelsmann ein Objekt der Begierde ist und der hat auch einen laufenden Vertrag bis 2023.
Tom, wen hältst du
und da wollen die Leipziger natürlich auch noch Geld haben. Und nochmal bitte?
Wen hältst du für favorisiert bei diesen Gedankenspielen? Werden die Bayern alles daran setzen, Nagelsmann zu bekommen?
Davon gehen wir aus. Also, dass Julian Nagelsmann ja schon mal hier ganz oben auf der Liste war bei den Bayern, wo man sich aber so früh noch nicht rangetraut hat. Und man hat eben die Entwicklung jetzt bei Leipzig auch gesehen, wozu er in der Lage ist, eben auch eine Mannschaft weiter zu formen, zu fördern, ein gewisses Gerüst oder auch eine Spielidee mitzugeben. Von daher passt das. Julian Nagelsmann, der will unbedingt auch zu den Bayern. Das ist kein Geheimnis. Und von daher werden die Bayern schon versuchen, weil es vom Profil, vom Raster her passt, auch wenn er sehr, sehr jung ist, hat er aber eine gesunde, natürliche Autorität auch den Spielern gegenüber und von daher gilt es eben da, ihn auch aus dem Vertrag rauszubekommen und da muss man natürlich auch hoffen, dass Leipzig mitspielt, dass die einen adäquaten Ersatz finden und dann geht es natürlich letztendlich um Kohle und das wird ein sehr schwieriger Prozess, ist nicht einfach so völlig klar formuliert, ja, Nagelsmann wird Bayern-Trainer und da kommen doch, glaube ich, sehr intensive Wochen auf die Bayern zu und von daher das nochmal abzuschließen, eine Ablösesumme für Hansi Flick zu generieren, ist, denke ich, dann auch klar und das, was die Bayern auch versuchen werden, rauszuholen.
Torben, danke schön bis hierher. Wenn sich bei den Bayern etwas tun würde, meldest du dich bitte. Wir wollen gleich dann darüber sprechen, ob die Bayern Lothar wirklich an Nagelsmann rangehen, welche Chancen sie da haben. Das wird definitiv sehr, sehr interessant sein. Ein Name, der in diesen Tagen immer wieder mal gespielt wird, sei es als Bundestrainer, sei es auf Schalke, sei es auf Frankfurt oder jetzt sogar auch bei den Bayern, ist Ralf Rangnick. Mit Frankfurt hat es nicht geklappt. Darüber wollen wir nachher sprechen. Vielleicht ist er auch ein Kandidat beim FC Bayern. Bayern München, wer weiß es. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte.
Wir sind zurück bei SK90, die Unibet Fußballdebatte, und wollen weiter über das bevorstehende Flick aus bei den Bayern und die Folgen sprechen. Die ganz naheliegende Folge ist, dass die Bayern dann einen Trainer suchen müssen. Der Name, den wir eben auch schon gespielt haben, natürlich immer zuerst genannt, Nagelsmann. Julian Nagelsmann. Ist das realistisch für die Bayern, an ihn zu kommen, an ihn ranzukommen?
Also wir haben gerade ja darüber gesprochen, dass der FC Bayern den Trainer nicht große Macht einräumt bei Transfers. Bei Julian Nagelsmann müssen sie auf jeden Fall auf seine Wünsche
eingehen. Ganz spannender Punkt. Würden Sie ihm ein Vetorecht oder dem zukünftigen Trainer möglicherweise mehr Befugnisse bis hin zu einem Vetorecht einräumen müssen?
Wenn ich ein Boss des FC Bayern wäre? Oder, also die Frage, also ob die Bayern Bosse, so, okay, alles klar, verstehe. Ja, absolut. Julian Nagelsmann hat seine ganz eigenen Vorstellungen vom Fußball, gerade was das Pressingverhalten etc. angeht. Und da musst du dich dem anpassen. Vieles liegt auf der Hand bei Julian Nagelsmann. Ja, er ist Münchner, sein Assistent Moritz Volz, auch Münchner. Die Frage ist, Julian Nagelsmann ist in einer herausragenden Position. Er kann auch weitermachen bei Leipzig. Die Bayern müssen schon aus ihrer Haut.
Dann hätten Sie gleich Hansi Flick behalten können, weil Hansi Flick ja auch aggressives Pressing spielt, auch seine Vorstellungen, auch seine Wunschspiele. Also dann hat Bayern München ja einen Fehler gemacht. Warum gibt man dann vielleicht Julian Nagelsmann, was ich ja auch erwarte, ich bin ja voll auf seiner Seite. Ja, Julian Nagelsmann kommt nicht und sagt, ach, der Hasan Salihamidžić kauft mir die Spieler, holt mir die Spieler, die ich aber vielleicht gar nicht brauchen kann. Ähnlich wie es bei Hansi Flick vorher war. Also auch Julian Nagelsmann weiß ja, wenn er hierher kommt, wird viel von ihm erwartet. Also will er natürlich auch gern als Trainer zumindest Spieler haben, mit denen er zurechtkommt. Es heißt ja nicht, dass er seine Wunschspieler bekommt, aber zumindest kann er sagen, ja, also den einen Spieler A brauche ich wirklich nicht, weil er einfach gar nicht in mein Konzept passt, von der Philosophie her, vom System her, muss flexibel sein, Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, frühes Pressing, zurückfallen und so weiter. Julian wechselt ja auch gern das System, Didaktik während des Spiels. Und von dieser Seite her glaube ich auch, dass Julian, wenn man ihn haben will, auch Einfluss nehmen möchte auf gewisse, ja, Dinge, die dann ihn im Endeffekt betreffen und mit denen er im Endeffekt ja umzugehen muss.
Würde er denn, Nagelsmann, mit Salihamidžić zurechtkommen?
Ja, wenn es so läuft wie mit Hasan Salihamidžić und Hansi Flick, nein, aufeinander zugehen, miteinander, das gehört doch zusammen. Wir sagen ja auch, eine Mannschaft muss miteinander spielen, um Erfolg zu haben. Ja, das muss funktionieren. Und es hat letztes Jahr funktioniert, da kannte man sich vielleicht nicht gut. Und vor dieser Saison gab es meiner Meinung nach bei den Transfers die Problematik, die bis heute nicht gelöst werden konnte bei gewissen Fragen, die gerne, was auch Julian Nagelsmann machen würde, bei Hansi Flick nicht da war, nämlich zumindest zu sagen, den will ich nicht, können wir mal über den sprechen. Es ist so, und ich bin der Überzeugung, dass man an Julian Nagelsmanns Seite herangeht, beziehungsweise teilweise schon herangegangen ist, Kontakt gesucht hat, nicht mit Julian direkt, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Und natürlich steht Julian Nagelsmann, wenn Hansi Flick den Verein verlassen sollte, wie es ja aussieht, ganz oben auf der Bayern-München-Liste.
Was wären die Bayern nach Ihrer Einschätzung bereit zu zahlen?
Ja, ganz sicher einen zweistelligen Millionenbetrag.
Und Julian Nagelsmann ist in gewisser Weise ja auch, was die Menschenführung angeht, die logische Nachfolge, die logische Konsequenz zu Hansi Flick. Denn das haben sie definitiv gemeinsam.
Ja, jetzt hat man also nur noch mal ein Problem aus der Praxis. Denn wir reden jetzt immer darüber, Lothar sagt, bei ihm glaube ich das. Aber glauben Sie mir, es ist nicht immer so, dass ein Trainer genaue Vorstellungen hat, was er denn will. Und Sie können mir auch nie erzählen, dass jetzt ein Bayern-Trainer, egal wie er heißt, so viel Zeit hat und sich mit dem Transfermarkt ständig beschäftigen kann, weil du musst dich auch um die Mannschaft kümmern. Da hast du genug zu tun beim FC Bayern München, ne? Weil du hast genug Spiele, um die dich kümmern musst. Insofern, ne, glaube ich mal, ist der FC Bayern da anders zu sehen als jetzt Leipzig oder Hoffenheim, ne, wo Herr Nagelsmann vorher war, sondern
und immer noch ist.
Der FC Bayern hat eine andere Qualität, das ist ein anderes Niveau. Deswegen, ich habe wie gesagt, ich war nicht immer der Meinung, dass Uli Hoeneß das so richtig gemacht hätte, als ich hier Trainer war. Aber ich habe viel mehr Verständnis mittlerweile für ihn, wie er es gemacht hat. Weil eben, wie gesagt, der Trainer, wir sehen es doch jetzt an Frankfurt oder an Gladbach, der Trainer muss nicht unbedingt die Vertragslaufzeit da bleiben. Und es ist doch halt in dem ganzen Geschäft die ganze Zeit so, dass der Trainer im Grunde derjenige ist, der am schnellsten zu versetzen ist. Und insofern, wie gesagt, nur einen Trainer die Entscheidung über die Transfers zu
Aber es kann ja zusammengehen. Das ist das, was Lothar auch sagt.
Das kann der FC Bayern München aus meiner Sicht nicht machen.
Glauben Sie denn, dass die Bayern an diesem Punkt, sagen wir mal Stichwort Vertrauen, Stichwort zusammen, seine Philosophie überdenkt und dem Trainer grundsätzlich mehr Einflussmöglichkeiten zugesteht? Wobei wir immer mitdenken müssen, glaube ich, dass die Bayern auch bis hierher nichts gegen den ausdrücklichen Wunsch des Trainers gemacht haben. Das mutmaße ich einfach mal.
Also das glaube ich auch. Also wenn der Trainer gesagt hat, nein, den Spieler will ich nicht, glaube ich nicht, dass der FC Bayern den verpflichtet.
Ist jedenfalls schwer vorstellbar.
Glaube ich nicht.
Lothar?
Ja, so soll es eigentlich sein, weil wenn ein Trainer mit einem Spieler nichts anfangen kann, in Anführungszeichen, dann hole ich ihn auch nicht, weil das ist ja auch ein Investment, das sich nicht refinanzieren lässt, weil wenn der Spieler vom Trainer nicht gewollt wird, dann sitzt er auf der Bank und sein Marktwert sinkt.
Ja. Aber ein Trainer kann nicht sich so sehr mit einem Spieler beschäftigen, den er nicht kennt. Verstehen Sie, das ist ja eine Aufgabe, wenn Sie einen Spieler aus einem anderen Land zum Beispiel holen wollen. Ja. Ja, da müssen Sie sich schon ein bisschen Zeit nehmen und recherchieren und dann Kontakte haben und fragen zu können, wie kommt denn, woher kommt denn der Spieler, was sind das? Also da gibt es so viel drum und dran. Deswegen ist ja ein Sportdirektor da, deswegen gibt es ja einen Sportvorstand, dass er also diese Dinge halt abklärt
vorher. Ganz kurz eben schönes Bild, Hansi Flick beim Training, der Rocker, Abklatsch und so weiter, da sieht man also, dass Hansi Flick auch weiter der Spielerversteher, der Menschenfänger ist, jedenfalls gegenüber der Mannschaft, das hat er ja auch immer herausgestellt, das ist ihm ganz, ganz wichtig. Ich möchte einen Aspekt, wir sprechen gleich weiter, auf keinen Fall vernachlässigen, Felix, spekulativ, die Bayern sind von der Aussage Flicks zu diesem Zeitpunkt offensichtlich kalt erwischt worden. Halten Sie es für möglich, dass die Bayern dann sagen, ob berechtigt oder nicht, Hansi, das geht so nicht, wir trennen uns sogar noch vor Ablauf der Saison?
Also ich glaube, es geht so nicht. Ich glaube, dass der FC Bayern...
Was geht so nicht?
Ja, dass man sich vom Trainer öffentlich unter Druck setzen lässt. Ja, das wäre eine neue Situation beim FC Bayern. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das jetzt nur so weit gekommen ist, weil eben diese Führungsumstrukturierung da ist. Ja, bei einer klaren Führung, glaube ich, wäre das schon gelöst. Aber eben, weil jetzt Übergaben und sowas da sind, ja, war der FC Bayern nicht in der Lage, das gleichzeitig zu machen. Und deswegen hat sich das so entwickelt.
Wird es jetzt eine harte Reaktion des FC Bayern geben oder eher eine diplomatische, die Gesichtswahn für alle dafür sorgt, dass Hansi Flick aus dem großen Tor rausgeht, was seinen sportlichen Verdiensten komplett entspräche?
Das glaube ich. Also normalerweise verhält sich der FC Bayern so, dass er natürlich die Verdienste von Hansi, und die sind ja unbestritten, dass er, sagen wir mal, jetzt derjenige war, der die Titel mit der Mannschaft eingefahren hat.
Fantastischen Fußball hat spielen lassen, ist ja unstrittig.
Also, ich habe neulich noch gesagt, der FC Bayern war noch nie so gut wie vor einem halben Jahr. Ja. Also so gut habe ich ihn noch nie gesehen. Das ist natürlich Hansi Flick, ist sogar keine Frage.
Und er hat vor allem das Team vollständig hinter sich, ne? Das muss man ihm erlassen.
Ja, klar.
Zu der Personalie Julian Nagelsmann finde ich noch ganz spannend. Es gab ja jetzt in diesen Tagen, diese Woche, den O-Ton von Julian Nagelsmann, dass er sagt, es gibt keinen Kontakt zum FC Bayern. Das kann jetzt natürlich morgen auch schon vollständig anders aussehen, ne? Nach dieser Geschichte, die wir da gestern erlebt haben.
Allerdings hat Lothar immer sehr gute Informationen.
Hey, Julian Nagelsmann direkt hatte wahrscheinlich keinen Kontakt. Das habe ich dann letzte Woche am Dienstag auch in dem Stress oder im Druck ein bisschen falsch formuliert zu Julian Nagelsmann. Man meint natürlich in dem Fall auch zur Seite von Julian Nagelsmann. Ja, ja. Und da gab es einen Kontakt.
Ja, das kann man auch immer so mitdenken. Also ich finde, also das war schon vom Sinne her so formuliert, dass das also auch Bestand
Ja, und jetzt, was ich damit sagen will, jetzt kann man natürlich auch ich sag mal in Anführungsstrichen, offiziell miteinander sprechen, weil die Casa Flick ja jetzt vom Stuhl ist.
Was glaubst du denn, Lothar, wie werden die Bayern jetzt sich stellen? Ich will nur einmal diesen immer noch eher theoretischen Fall einer sofortigen Trennung zumindest mal angesprochen haben, damit ich mich nach der Sendung nicht ärgere, falls es irgendwie eine überraschende Kehrtwende geben sollte.
Diplomatisch, Hansi hat ein ganz großes Standing. Vielleicht ist jetzt nicht jeder auf seiner Seite, dass er gestern so in die Offensive gegangen ist, aber man muss auch mal auch an die Fans denken, ja, dass die Fans verzeihen Hassan, kann man ja heute auch im Social Media ein bisschen nachlesen. Also es ist viel gegen Hasan Salihamidžić, dass er es nicht geschafft hat, mit Hansi eine Einheit zu bilden. Hansi wird geliebt von den Fans, deswegen eine vorzeitige Trennung für mich keine Lösung, wird auch nicht passieren. Sie werden jetzt versuchen, das diplomatisch anzugehen, ruhig zu halten. Die Meisterschaft, jetzt wird man sagen, die nächsten 4 Wochen, wir wollen Meister werden, wir haben eine große Chance, 7 Punkte Vorsprung, noch 5 Spiele und dann wird man Hansi Flick ganz groß verabschieden, wenn es so weit kommen sollte, weil bisher ist er noch FC Bayern Trainer, hat noch einen Vertrag. Und deswegen muss man ja auch damit erstmal den Wunsch von Hansi Flick nachkommen, dass er eben, wie gesagt, um eine Vertragsauflösung gebeten hat. Der muss man zustimmen und dann wird Hansi Flick ganz groß verabschiedet.
Oder andersrum, Rummenigge hat ja immer gesagt, wir lassen den Hansi nicht gehen. Oder bleiben die Bayern hart und sagen, nein, lieber Hansi, wir haben deinen Wunsch gehört, aber wir werden ihn nicht erhören.
Dann haben sie die gleichen Schlagzeilen wie in den nächsten Wochen, weil der Konflikt zwischen Hasan und Hansi wird wahrscheinlich dann in Zukunft weiterhin ein Thema für uns alle sein, nicht nur für die Medien, sondern vor allem auch für die Fans.
Ja, gut, das ist jetzt wieder einer der Punkte, die halt kritisch sind. Karl-Heinz Rummenigge hört am Ende des Jahres auf. Ich weiß nicht, inwieweit er noch Entscheidungen über das Jahr 2021 treffen kann. Oder treffen möchte. Soll.
Oder auch, treffen möchte.
Klar. Ja, klar.
Das, was ich vorhin meinte, ist das Ding vielleicht noch gar nicht durch. Wie steht eigentlich Oliver Kahn dazu?
Der spielt eine Schlüsselrolle.
Das weiß man ja jetzt nicht.
Da ist anscheinend nach dem Spiel gegen Paris nicht so was passiert, was vielleicht Hansi Flick zum Umdenken gebracht hätte. Mhm. Also das Gespräch gab es ja. Und wenn man einheitlich vielleicht hinter Hansi Flick gestanden wäre und ihn in Zukunft vielleicht das eingeräumt hätte, was man vielleicht Julian Nagelsmann einräumen müsste, wenn er zu Bayern München kommt. Und ich glaube, auch das ist in diesem Gespräch angesprochen worden von Hansi, aber es ist wahrscheinlich nicht die Reaktion gekommen vom FC Bayern, dass er dann, wie gesagt, so für sich, was er ja vielleicht schon entschieden gehabt hat, nochmal zu Umdenken bewegt hätte.
Wenn man das alles so auf sich wirken lässt, dann komme ich irgendwie immer wieder zu der Frage, musste es so weit kommen? War es das wert? Dann hat man vielleicht recht gehabt und der andere hat irgendwie recht gehabt und am Ende steht die Trennung einer eigentlich sportlich sehr erfolgreichen Liaison.
Vor allem, wenn wir bedenken, wie lange es schon geht. Ne? Ich meine, Januar 2020, das Trainingslager, als es um die Personalie Timo Werner ging, wo öffentlich diskutiert wurde. Und ich meine, das zieht sich ja jetzt durch. Lothar Matthäus hat gerade den Rechtsverteidigerposten angesprochen. Der FC Bayern hat sich viel gestritten oder die beiden haben sich viel gezofft. Und es ist aber immer noch kein ordentlicher Rechtsverteidiger als Backup da. Da muss im Sommer was getan werden und das ist im Moment, also die Personalplanung stehen so ein bisschen aber, hinten an.
Zu dem Thema, also aus Trainersicht sage ich Ihnen, ja, wenn ich einen Lewandowski im Sturmzentrum habe, also ich sage Ihnen, ich hole dann auch keinen Timo Werner. Also es geht nicht um die Leistung, was er spielt, es geht darum, aus meiner Sicht, wer ist die Entscheidung richtig, dass Timo Werner jetzt nicht zum FC Bayern passt?
Mhm. Die Frage, die ich mir beim Champions League ausgestellt habe, bei der Stürmerposition, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Lewandowski hat ja bekanntermaßen nicht mitgespielt aus Verletzungsgründen, Choupo-Moting, der ist gegangen. Mir kam es ein bisschen schade vor, dass der FC Bayern dann zum Schluss, als man unbedingt ein Tor brauchte, mit Javi Martinez, einen Defensivakteur, vorne reingeschmissen hat als Stürmer. Da sind wir wieder beim Thema Kaderplanung. Ich sage jetzt nicht, dass Herr Werner sich als Backup.
Du kannst auf der anderen Seite natürlich sagen, wenn du einen hochwertigen Ersatz für Lewandowski hast, ist es natürlich schwierig zu sagen, du nimmst noch einen dritten dazu.
Nein, nochmal. Auch das geht wieder ein bisschen anders. Man muss aus der sportlichen Sicht her kommen. Hansi Flick hat hier natürlich auch auf Lewandowski gesetzt. Und das ganze Spiel war auf Lewandowski zugeschnitten. Das können Sie dann nicht von heute auf morgen einfach so ersetzen. Das geht nicht. Also das ist halt die Krux, wenn Sie so einen außergewöhnlichen Spieler wie Lewandowski haben. das. Barcelona ist von Messi abhängig. Da können die machen, was sie wollen. Da können sie auch verpflichten, was sie wollen. Sie werden keinen Erfolg haben ohne Messi.
Okay. Und genau das. Nochmal zum Stürmer zu kommen. Gnabry wäre ja auch noch da gewesen. Also du kannst nicht fünf Nummer neun haben. Gnabry spielt in der Nationalmannschaft auch vorne drin. Ja, also hätte man ja nochmal eine Möglichkeit gehabt. Und mit Müller hätte man ja nochmal so eine verklappte Nummer neun gehabt. Also ich glaube, dass auf der Nummer neun nach Lewandowski mit Choupo-Moting, Gnabry und Müller eigentlich drei Spieler noch bereitgestanden wären, diese Position nicht in der Qualität so groß zu spielen wie Lewandowski, aber zumindest da vorne sich auskennen, was sie zu tun müssen, auf ihre Art und Weise. Also da glaube ich schon, dass die Nummer 9 Position ordentlich besetzt war beim FC Bayern, auch von der Anzahl der Spieler.
Ich möchte einmal unserem Experten das Schlusswort zum Thema Hansi Flick geben. Lothar, hast du denn mit ihm jetzt persönlich Kontakt gehabt, nach dem, was er gestern gesagt hat, heute Vormittag oder gestern Abend noch?
Nee, ich lasse da den Hansi in Frieden, weil, wie gesagt, er ist aufgewühlt. Er hat im Endeffekt auch das Recht, mal ein bisschen in Ruhe nachzudenken, was jetzt auf ihn zukommt. Das letzte Mal, wo ich mit ihm telefoniert habe, war am Dienstagnachmittag, wo ich ihm viel Glück gewünscht habe für das Spiel am Abend in Paris.
Gut. Und du vermutest, dass die Bayern mit Flick zusammen die Saison zu Ende bestreiten werden und dann Hansi Flick Bundestrainer werden wird?
Das ist so meine Meinung. Das ist so, wie es ich mir vorstelle, auch aufgrund dessen, was alles so gesagt worden ist. Der DFB sucht einen Trainer, Hansi Flick fühlt sich nicht mehr wohl beim FC Bayern. Ich hoffe, dass die beiden eine Lösung finden, die auch der DFB dann bezahlen kann. Weil, ist ja auch ein bisschen betroffen von dieser ganzen Corona-Pandemie, also von dieser Seite. Und wie Felix gesagt hat, es wäre das Beste für den deutschen Fußball mit Hansi Flick, die Nachfolge von Jogi Löw zu besetzen.
Gut, also ich glaube, wir haben es dann zu diesem Zeitpunkt von verschiedenen Seiten beleuchtet und wollen jetzt auch über einen Ex-Club von Felix Magath sprechen, die Eintracht. Damals haben Sie gesagt, eine meiner größten Trainerleistungen, die Frankfurter zu retten, vielleicht sogar ihre größte, bevor sie dann Deutscher Meister mit Wolfsburg und Doublesieger mit den Bayern wurden. Und jetzt wird Adi Hütter gehen. Sie waren gestern bei dem Spiel. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber erstes Spiel nach Bekanntgabe dieses Wechsels und es geht schief. Und ist Ihnen auch der Rose-Effekt sozusagen in den Sinn gekommen?
Es war schon überraschend deutlich vom Ergebnis, wobei spielerisch jetzt nicht so, waren auch viele Standardtore dabei von Borussia Mönchengladbach. Ich habe mich während des Spiels und auch im Vorfeld des Spiels gefragt, also die Information unter der Woche, dass Hütter neuer Trainer wird in Mönchengladbach, die wurde ja gedroppt. Und die wurde dann gleichzeitig sozusagen aus der Not heraus kommuniziert von Borussia Mönchengladbach und von Eintracht Frankfurt gleichzeitig. Gibt es da vielleicht nicht auch Interessenten rund um den Kampf um die Champions League, die Interesse daran hatten, dass Eintracht Frankfurt aufgewühlt wird, ähnlich wie Mönchengladbach vor 2 Monaten, als der Rose-Abgang feststand?
Und hast du eine Antwort?
Schwarz-gelbe Kreise.
Oh.
Borussia Dortmund kämpft mit allen Mitteln.
Uiuiui. Also.
Ob man da nicht gewisse Interessen, also weil es ist ja klar, dass weder...
Ist aber Max, höchst spekulativ, muss
absolut,
man jetzt sagen.
Dass weder Max Eberl noch Eintracht Frankfurt das zuerst kommuniziert haben oder die Informationen gedroppt haben. Ich erinnere mich an das Spiel, an das Pokalspiel von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Da gab es auch die Information, dass Marco Rose Gladbach verlässt vor dem Dortmund-Spiel. Das ist spekulativ. Fakt ist, all diese Teams da, also Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, die brauchen die Champions League. Und da wird
möchte ich jetzt nur sagen, aus unserer Sicht, also kommt jetzt nicht von uns, ich kann es nicht nachprüfen, deswegen da wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, weil das geht schon recht weit. Informationen oder Sachen kommen manchmal einfach auch raus, ne, weil sie
aus verschiedensten aber Fakt Gründen. Ist, es hat ja zufällig. Die Eintracht.
Ja, zufällig nicht, aber
es hat ja die Eintracht.
Ich kann es aber in dem Fall nicht beurteilen, Felix. Deswegen möchte ich mich da einfach ein bisschen zurückhalten.
Aber es hat ja die Frankfurter massiv aufgewühlt.
Ja, gestern. Natürlich, ja klar. Auf der anderen Seite war da auch das eine Hängepartie, die einfach über Wochen ging und irgendwann musste vielleicht auch Adi Hütter einfach auch mal im Prinzip reinen Tisch machen, so wie Hansi Flick das jetzt auch gemacht hat. Und wir fragen nach bei Marc Bärenbeck, unserem Kollegen von Sky Sport News. Marc, grüße dich.
Hallo in die Runde.
Fangen wir mit einem Namen an, an dem man immer wieder hängen wird in den vergangenen Wochen. Ralf Rangnick wurde an verschiedenen Standorten gehandelt, auch in Frankfurt. Und das erste Kontaktgespräch dort ist nicht so verlaufen, wie sich das alle Seiten gewünscht haben. Was ist da aus dem Ruder gelaufen?
Ja, war eine wilde Woche für die Frankfurter Eintracht. Viel Irritationen dann auch intern. Es war so, dass letztendlich man einen Termin verabredet hat zwischen dem Lager Ralf Rangnick und Eintracht Frankfurt. Wir haben das ja dann am Dienstag gemeldet. Und intern bei der Frankfurter Eintracht war das bei vielen nicht bekannt. Es gab vorher quasi eine Liste mit Top-Kandidaten. Da sollen 3, 4 draufstehen. Und Ralf Rangnick stand nicht drauf. Und deswegen gab es eben neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philipp Holzer, der sich mit Rangnick getroffen hat, dann schon den ein oder anderen Boss und Chefe bei der Eintracht, der sehr überrascht war, sehr erzürnt über dieses Treffen, vor allem, weil das Wissen darüber nicht da war.
Wer ist denn jetzt der aktuell heißeste Nachfolgekandidat für Adi Hütter?
Ja, ich habe gerade gesagt, es gibt 3, 4 Kandidaten. Wen wir aktuell ausschließen können, sind die gehandelten Hendrik Almstadt von AC Mailand, Erik Stoffelshaus ebenfalls. Aber Markus Krösche ist nach wie vor ein Top-Kandidat.
Da geht es um Manager, Iki, ne?
Von Latz. Geht um Manager, genau. Entschuldigung, du meinst Adi Hütter. Also bei Adi Hütter ist es noch relativ offen, weil erst der Sportvorstand gefunden werden soll. Mhm. Und deswegen ist jetzt die Sportvorstandposition so ein bisschen heißer und die Trainerliste liegt noch in der Schublade.
Mhm. Und als Manager ist wer oder hat sich schon jemand als Top-Kandidat herauskristallisiert?
Also wie gesagt, Almstadt und Stoffelshaus aktuell eher auszuschließen. Markus Krösche ein Kandidat. Aber es gibt noch einen Top-Kandidat. Der ist noch nicht bekannt. Da sind wir noch in der Recherche. Iglitare von Lazio Rom. Auch er ist auf jeden Fall ein Kandidat. Er hat aber wohl auch eine Anfrage, haben wir gehört, von Juventus Turin. Er spricht Deutsch. Wir kennen ihn noch aus der Bundesliga. Aber momentan ist Markus Krösche beispielsweise als Name definitiv einer. Aber es gibt noch 2 weitere.
Und der Top-Kandidat, von dem du sprichst, ist das jemand, den man aus der Bundesliga kennt?
Wir hören, dass man aus der Bundesliga ihn kennt, aber wie gesagt, da sind wir noch in der Recherche aktuell, deswegen müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber auf jeden Fall hat die Eintracht klare Vorstellungen und das Problem war, dass Ralf Rangnick nicht dabei war und das hat zu sehr viel Irritation intern geführt und deswegen war es auch fast klar, dass man dann mit Ralf Rangnick nicht übereinkommt, den Deal nicht abschließen wird und in der letzten Woche hat das aber für böses Blut innerhalb der Eintracht gesorgt.
Marc, danke schön für die Einschätzung. Lothar, Wort zu Ralf Rangnick.
Ja, Ralf Rangnick war ja schon in den letzten Monaten bei mehreren Clubs im In- und Ausland ist er gehandelt worden. AC Mailand auf der Insel, auf Schalke war ja auch vor ein paar Wochen ganz großes Thema. Und ja, Ralf Rangnick wird zurzeit überall gehandelt. Und ich weiß nicht, ob es Ralf Rangnick gut tut. Beim DFB wird er übrigens auch oder ist zumindest gehandelt worden. Ich weiß nicht, ob das Gespräch mit Oliver Bierhoff schon stattgefunden hat, das ja angekündigt war. Also ich weiß nicht, ob sich dann da ein Trainer einen Gefallen macht, eigentlich jede Woche mit einem anderen Verein nicht nur in Kontakt gebracht zu werden, sondern auch mit den Vereinen zu sprechen.
Meint genau?
Bitte?
Was meinst du genau?
Ja, vor 3 Wochen Schalke, okay, es kommt nach außen. Von wem es nach außen kommt, weiß ich nicht. Jetzt mit Frankfurt, ganz sicher nicht von Frankfurter Seite. Deswegen hat es ja auch da sehr viel Irritation gegeben. Und ja, es ist ein bisschen viel Ralf Rangnick. Ich schätze ihn als Mensch, ich schätze ihn als Trainer. Ich traue ihm auch Aufgaben zu. Aber dass er eigentlich jede zweite Woche irgendwo mit einem Verein sich trifft, sich spricht und dann kommt es eigentlich auch nach außen sehr schnell, das macht so ein bisschen, gibt so einen faden Beigeschmack, würde ich sagen.
Adi Hütter verlässt die Eintracht nach Gladbach, wird mit der Eintracht vermutlich, sieht jedenfalls sehr gut aus, die Champions League erreichen, geht zu Gladbach, dort wird man definitiv nicht Champions League spielen. Haben Sie Verständnis für seinen Schritt?
Nein. Ich habe sowieso kein Verständnis für die Situation. Das ist ja, verstehen Sie, als Trainer, als Trainer sind Sie ja, haben Sie ja Führungsaufgaben. Sie sind nicht Spieler, der jetzt heute mal hier und morgen mal da spielen kann. Als Trainer, wie gesagt, lassen Sie, oder müssen, also aus meiner Sicht, muss man sich ja auf die Spieler, auf die Menschen einlassen. Ich arbeite ja mit Menschen. Und wie gesagt, denen erzähle ich, ja, wir machen zusammen und wir halten zusammen und wir haben Ziele zusammen und wir gehen dahin und dann machen wir noch das und das erreichen wir das. Das machen wir alles zusammen. Und dann sage ich, als derjenige, der den ganzen Laden führen soll, sage ich dann, so, jetzt macht's alleine, ich gehe woanders hin.
Sind Sie nicht damals, also ich weiß nicht mal, ob der Vertrag noch lief, aber aus Wolfsburg als Meister zu Schalke gegangen?
Ja.
Wie war das da?
Ja, also... es war dann genau, das ist eine gute Frage.
Es war da sind wir einer rausgerutscht.
Ist ja gut, dass es rausgerutscht ist, weil ich das dann erklären kann.
Genau,
ja?
Das ist immer der Sinn.
Ich hatte bei Wolfsburg einen Vertrag gemacht. Ich war ja aus dem Urlaub weggeholt worden und habe dann einen 3-Jahres-Vertrag gemacht mit der Möglichkeit, nach 2 Jahren auszusteigen. Mhm. Wir mussten aber bis Dezember einen neuen Vertrag verhandeln. So war die Absprache. Jetzt war das der Zeitpunkt, weiß nicht, wer sich daran erinnert, als VW von Porsche übernommen werden sollte. Also war ein großes Theater und für die Zukunft von VW und von dem ganzen Konzern. Und deswegen konnte mein Ansprechpartner damals, der Finanzvorstand, Herr Pötsch, der konnte nicht, hat nicht die Zeit gehabt, mit mir die Gespräche zu führen. Insofern wurden die Gespräche wieder bis Ende Dezember geführt. Er hat mich gebeten, bis Januar zu warten. Im Januar hat er mich wieder gebeten, noch einmal zu warten. Und deswegen gab es diese Gespräche nicht für meine Vertragsverlängerung. Und deswegen bin ich dann aus meinem Vertrag, der dann nach 2 Jahren geendet hat, ausgestiegen.
Gut, ist gut erklärt. Jetzt haben wir auch verstanden. Einmal noch Ihre Einschätzung. Wie bewerten Sie konkret die Vorgehensweise von Adi Hütter?
Er hatte keine Vorgehensweise. Es wurde ja natürlich irgendwo durchgesteckt. Er ist jetzt der Leidtragende.
Ja, aber er wechselt. Also das meine ich mit Vorgehensweise.
Ja, gut, ich habe kein Verständnis, dass solche Verträge gemacht werden. Ja, okay. Also ich hätte als Trainer so einen Vertrag nicht gemacht, ja, weil ich, wie gesagt, mich für meine Spieler verantwortlich gefühlt habe.
Sie meinen Ausstiegsklausel?
Der Ausstiegsklausel, ja.
Hätten Sie nicht mit reinverhandelt?
Nein,
okay. Ja, aber sie ist rein verhandelt worden, deswegen hat Adi Hütter ja keinen Vertragsbruch gemacht. Natürlich hat er vor 6 Wochen hier bei uns gesagt, bei Sky 90, er bleibt Frankfurt-Trainer, da war aber eigentlich alles noch in Ordnung. Aber natürlich der Trainer, und da hat Felix ja vorher selbst gesagt, der Trainer muss sich um die Mannschaft kümmern und braucht eine Vertrauensperson als Sportdirektor, wie es Hassan mit Hansi anscheinend nicht funktioniert hat. Bei Frankfurt hat es hervorragend funktioniert mit Freddy Bobic und Adi Hütter. Aber da Freddy Bobic gegangen ist und Adi Hütter, der jetzt eine erfolgreiche Saison mit Frankfurt spielt, nicht weiß, wie es weitergeht, wer jetzt kommt. Das hat ihn verunsichert und wahrscheinlich zum Umdenken bewegt. Und dann kam diese Anfrage von Borussia Mönchengladbach, die ja auch erst mal mit einem anderen Trainer so ein bisschen geplant hatten. Und Adi Hütter war ja nicht der erste Kandidat. Und von dieser Seite her kann ich Adi Hütter verstehen. Die letzten 5 Wochen haben sich bei ihm im Kopf sehr viele Dinge verändert. Vor allem Freddy Bobic, das war für mich so in der Hauptgrund, weil ich glaube, wenn Freddy Bobic bei Frankfurt bleiben würde oder geblieben wäre, dann wäre auch Adi Hütter bei Frankfurt geblieben, weil das Duo, die haben so funktioniert, wie sich es vielleicht Hansi Flick bei Bayern vorgestellt hätte.
Und wir können jetzt hier leider bei Eintracht Frankfurt nur die Standpunkte kurz austauschen, weil wir gleich noch über Hertha BSC sprechen wollen und lange über die Bayern gesprochen haben. Gleich geht's weiter mit Hertha BSC. Dort ist Carsten Schmidt, dem CEO, ein Coup gelungen. Er hat Freddy Bobic zur Hertha gelost. Aber alles wird im Moment überstrahlt von den Corona-Fällen bei den Berlinern. Das ist möglicherweise ein entscheidender Nachteil im Abstiegskampf. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet Fußballdebatte, und ich begrüße Britta Hofmann, die heute durch den gekürzten Bundesliga-Nachmittag führen wird, denn Hertha BSC wird nicht spielen. Ein Wort zunächst zu dem Spiel, das stattfindet, Dortmund gegen Werder. Wie groß ist der Druck auf den BVB im Hinblick auf die Champions-League-Quali?
Na, ich würde jetzt erstmal nicht von Druck sprechen, sondern ich würde einfach sagen, jetzt haben sie tatsächlich wieder so ein bisschen eine Chance. Ja? Ja. Sie wittern, nachdem Wolfsburg und Frankfurt gestern verloren haben, dass sie sagen, okay, wir können jetzt wieder auf 4 Punkte rankommen an die Champions-League-Töpfe. Das ist nach wie vor das Ziel und Bremen, der Gegner, ich glaube, sie sind...
Muss aufpassen, dass sie nicht unten wieder reinrutschen.
Genau, also die müssen letztlich auch liefern. Ja, die Ergebnisse waren jetzt nicht so ganz schlecht. Also Bielefeld in Anführungszeichen nur mit einem Punkt. Also sollte Bremen heute tatsächlich da punkten, würde das natürlich gut tun. Ja, und die Dortmunder hoffen weiter auf ihre Youngster. Das ist dann auch ein großes Thema bei uns.
Womit beschäftigt ihr euch darüber hinaus? Oder ist das so ein Schwerpunkt?
Die Youngster. Ja, definitiv. Also wir sprechen natürlich mit den Trainern, definitiv auch das. Aber Knauf oder auch Bellingham ja auch zuletzt hat sich wieder so ins Rampenlicht mehr oder weniger gespielt. Man hat ja so das Gefühl, einer nach dem anderen, ja, nutzt immer so die Chance. Jetzt ist es eben unter anderem Jude Bellingham oder auch Ansgar Knauf. Auf die werden wir schauen.
Hertha BSC hat 4 Corona Infizierte ist in Quarantäne. Wie schwer wiegt das nach deiner Einschätzung im Abstiegskampf?
Extrem schwer, extrem schwer, weil man überhaupt noch nicht vorhersehen kann. Also 2 Wochen raus, 2 Wochen zu Hause, einmal psychisch, jeder ist mit dieser Situation alleine. Und dann physisch, was bedeutet das? Also Ausdauerwerte, Grundfitness, ja, wie kommen die zurück? Wir haben ja in der vergangenen Saison Dynamo Dresden gehabt. Also das ist nicht gut ausgegangen. Da kann man vielleicht sagen, die ersten beiden Spiele okay, aber danach bricht es halt weg. Und die Hertha erwarten dann 6 Spiele in 21 Tagen oder in 22 Tagen. Ja, also das wird schon heftig. Wir werden sprechen mit Arne Friedrich darüber. Mal hören, wie läuft so das Homeoffice der Hertha mitten im Abstiegskampf? Und wie gehen die Spieler damit um?
Ja, also das Wichtigste, wir drücken allen, die erkrankt sind, natürlich erstmal die Daumen, dass sie möglichst schnell wieder gesund werden und vor allem keine schweren Verläufe erleiden. Und für die Berliner ist es eine schwere Situation, eine große Herausforderung im Abstiegskampf. Britta, danke schön.
Sehr gerne.
Viel Spaß bei deiner Sendung. Ich gebe das in die Runde. Robby, ist das für Hertha ein möglicherweise entscheidender Malus im Kampf um den Klassenerhalt?
Ja, Britta hat es angesprochen. Der Fall Dynamo Dresden letzte Saison, die ja auch in Quarantäne mussten, dann extremen Termindruck hatten mit den Nachholspielen und dann abgestiegen sind aus der zweiten Liga in die dritte Liga. Was gibt der Terminplan überhaupt noch her, wenn sie dann wieder rauskommen aus der Quarantäne? Und vor allem, was man auch bedenken muss, da kommen sie tatsächlich aus dem Homeoffice. Ja? Arne Friedrich hat damit begonnen, hektisch Laufbänder, was soll er auch anders machen, und Fahrräder den Spielern in die Wohnungen und in die Häuser zu schicken. Sie kommen dann raus, müssen direkt spielen. Ich glaube, teilweise am 1. Mai, an den Spieltagen, wo irgendwie Champions League Halbfinal-Rückspiel angesetzt wäre.
Da Pokal auch, das hängt mit dem Mai-Feiertag zusammen.
Genau, da müssen sie spielen unter enormen Druck, A, im Abstiegskampf und B, vollkommen untrainiert. Ich glaube tatsächlich, dass es entscheidend ist im Abstiegskampf.
Ja, großer Nachteil für die Hertha auf jeden Fall. Die Gründe haben wir gerade schon gehört. Ja, und die Spiele müssen halt gespielt werden. Das ist eben jetzt das, was der Dynamo Dresden letztes Jahr mitgemacht hat. Es ist jetzt Einzelschicksal, würde ich fast sagen, wo auch die Bundesliga, auch die Konkurrenten nicht sich die Hände reiben. Ja, zumindest nicht offiziell. Und Hertha ist im Abstiegsstuhl, jetzt sind sie komplett mittendrin mit einem Nachteil, nämlich mit dieser Corona-Pandemie, die sie 2 Wochen in Quarantäne gezwungen haben. Mannschaft kann nicht miteinander trainieren, keine Abläufe, kein Balltraining. Ja, ganz sicher eine schwierige Situation da, das optimal zu lösen oder zumindest so zu lösen, dass sie noch die nötigen Punkte holen. Weil die anderen Punkten, das hat man gestern auch wieder gesehen, Mainz in guten Lauf. Die Kölner haben gar nicht schlecht gespielt gegen Leverkusen. Bielefeld punktet wieder auswärts, in den letzten 6 Spielen 8 Punkte geholt. Also es sieht für Hertha nicht unbedingt gut aus. Auch sie haben einen Vorteil, sie haben direkte Spiele gegen den Konkurrenten. Da müssen sie punkten, aber wie gesagt, ein großer Nachteil, dass sie jetzt hier nicht die Normalität haben.
Also, ich bin mal wieder etwas anderer Meinung.
Das würzt eine Debatte hier.
Nicht, dass es jetzt ein Vorteil für Hertha wäre, dass sie jetzt diese Problematik haben, aber man kann natürlich jede Problematik lösen. Es ist ein Handicap, gar keine Frage, aber man darf sich halt jetzt nie Selbstmitleid begeben und selbst runterziehen noch.
Machen die Berliner auch nicht.
Nein, wir so und so, wir haben nichts mit zu tun.
Aber machen die Berliner auch nicht. Sie sprechen eigentlich immer davon, so jetzt erst recht.
So, ne, und das ist ja genau der Punkt, der jetzt rausgekarrt werden muss, ne, dass man trotz dieser Widrigkeiten kann man auch Fußball spielen. Und es ist ein Handicap, aber es könnte auch der Hertha gerade dadurch gelingen, die Sache rumzudrehen. Ich erinnere mich nämlich an die Vergangenheit. Da gab es mal Bayer Uerdingen, die viele Spielausfälle hatten und dann in den letzten Wochen fast nur 3-mal die Woche spielen mussten. Und jeder hat gesagt, oh je, Bayer Uerdingen, das ist so schlecht. Die sind, glaube ich, in den UEFA Cup gekommen damit.
Trainer Kalli Feldkamp.
Oh,
da bin ich jetzt aber.
Friedhelm Funkel, glaube ich, war ein Spieler in der Zeit.
Ja, genau.
Ende der 80er. Mitte der 80er.
Anfang.
Ja. Auf der anderen Seite, Lothar hat schon angedeutet, du sitzt zu Hause im Homeoffice und siehst, die Konkurrenz punktet. Was macht das denn mit dir?
Ja, du, wie gesagt, das, jetzt darfst du dich davon nicht runterziehen lassen. Meine Betrachtung war eh immer, egal was die anderen machen, ich habe immer versucht, meine Mannschaften darauf zu fokussieren, wir spielen, wir können Punkte machen. Und es geht nur um die Punkte. Es geht nicht darum, wie der Abstand ist. Es geht darum, dass ich, wenn ich nicht absteigen will, am Ende, keine Ahnung, wie das dieses Jahr ist, 35 Punkte brauche oder was weiß ich, wie viele. Darauf muss ich mich fokussieren und alles andere beiseite schieben.
Wie gerecht kann der Wettbewerb in dieser Zeit sein? Also die Pandemie gibt es im Grunde genommen vor und es gibt im Grunde nicht wirklich eine Alternative dazu. Dennoch taucht natürlich die Frage danach auf, nach der Wettbewerbsgleichheit.
Die sehe ich, siehe Dynamo Dresden, nicht mehr gegeben. Ich fand es übrigens auch sehr spannend, wie das alles so zustande gekommen ist. Ne? Also zunächst waren sie ja in sogenannter Arbeitsquarantäne, als es nur die 3 neuen Fälle gab. Es gab ja auch schon 2 Wochen zuvor einen Fall mit Rüni Jahrstein, der sich das vermutlich bei der norwegischen Nationalmannschaft abgeholt hat. Was auch nochmal Fragen aufwirft, was die Länderspielperioden betrifft und die Abstellung. Dann kam der 4. Fall ja dazu und dann bist du natürlich auch innerhalb der Mannschaft, also dann wird plötzlich die ganze Mannschaft rausgeschickt. Was macht das mit dir im Kopf? Also ich wüsste jetzt nicht, kannst du der Mannschaft vertrauen? Trainieren die wirklich auf diesen Laufbändern? Das ist absolut Charakterfrage der Mannschaft.
Also das kann man kontrollieren, es gibt schon Möglichkeiten.
Ja, man kann über Skype das ja kontrollieren, aber da muss man Vertrauen haben, auch zur Mannschaft. Also ich glaube, und jeder Spieler sollte vernünftig genug sein. Was mich so noch ein bisschen negativ denken lässt für die Hertha, die Mannschaft ist noch nicht zusammengewachsen. Es sind ja viele neue Spieler dazugekommen. Genau. Und der Bayern München, wenn ich weiß, die spielen seit 8 Jahren oder seit gefühlt 10 Jahren so mit den gleichen 8, 9. Aber bei Hertha hat sich viel bewegt, ja, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Und die haben sich ja bis jetzt noch nicht gefunden. Deswegen stehen sie ja auch so weit hinten drin. Wobei die Einkäufe, will ich jetzt nicht diskutieren, gut oder schlecht waren. Auf jeden Fall ist sehr viel Geld ausgegeben worden. Und da fehlen mir so diese Wurzeln. Und es ist eine Charakterfrage. Felix hat recht. Es kann im Endeffekt genau das sein, was Hertha vielleicht braucht für die Zukunft. Ja. Aber da müssen viele Faktoren positiv zusammenpassen.
Haben Sie Sorge, dass oder haben Sie die Hoffnung, dass die Saison zu Ende gespielt wird, Lothar?
Ich bin überzeugt, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Ich bin positiv, ich denke positiv und die DFL hat so gute Konzepte. Es passiert was, natürlich Wettbewerbsverzerrung, darüber können wir diskutieren. Aber ich glaube, wir sind nach wie vor so das Vorzeigeland im internationalen Fußball, die im Endeffekt dann auch die Fälle so knallhart behandeln, dass man eben auch dann, wie Hertha wahrscheinlich in 20 oder 21 Tagen, wie wir gehört haben, dann 6 Spiele aufeinander hat.
Ja, Holstein Kiel in der 2. Liga auch betroffen. Noch ist Luft, noch ist die Möglichkeit, das Ganze zu Ende zu bringen. Und im Moment ist definitiv offensichtlich der Plan A, das auch so zu machen. Und wir alle drücken natürlich die Daumen, dass das auch funktioniert. Wir nehmen uns jetzt noch kurz die Zeit, Felix Magath zu einem Thema zu fragen, das in den letzten Wochen aufkam. Sie sind Head of Global Soccer, also Fußballchef von Flyer Alarm, Online-Druckerei, die bei Kickers Würzburg engagiert ist. Und der Präsident dort, Thorsten Fischer, hat nach diversen, sehr umstrittenen Entscheidungen, Würzburg sagt Fehlentscheidungen und viele sehen das auch so, sein Sponsoring beim DFB gekündigt. Das hat durchaus für Aufsehen gesorgt. War das aus Ihrer Sicht eine nachvollziehbare Entscheidung?
Es war aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung. Allerdings jetzt ihm zu unterstellen, er wollte den DFB unter Druck setzen, ist natürlich völliger Blödsinn, weil wenn er das hätte machen wollen, dann hätte er schon vor Monaten diese Entscheidung treffen müssen. Gerade Sky hat ja vor schon keine Ahnung wie viele Wochen mal dargelegt, dass es gravierende Fehlentscheidungen in den ersten Wochen gab gegen Kickers Würzburg. Und Kickers Würzburg hat es immer erduldet, ja, nie dagegen aufbegehrt. Und deswegen ist es also völliger Quatsch, jetzt zu behaupten, er wollte den DFB unter Druck setzen. Sondern es kam, wenn, dann zu spät, um den DFB unter Druck zu setzen.
Und wie hat der DFB reagiert auf das, was er da angekündigt hat?
Ich glaube, man hat Gespräche angekündigt, aber bisher ist, glaube ich, nichts passiert.
Der Hamburger Sportverein spielt in derselben Spielklasse wie Kickers Würzburg. Sie sind einer der ganz großen Helden der Vereinsgeschichte. Ja. Wird es in dieser Saison für den HSV hochgehen?
Ich habe bisher jedes Jahr gesagt, es geht hoch. Und ich kann mir jetzt als Fußballer auch gar nicht vorstellen, dass das nicht geht. Aber die letzten zwei Spielzeiten haben uns gezeigt, dass der HSV das doch immer hinkriegt. Ja, und von daher bin ich genau wie jeder HSV-Fan leider unentschieden. Ich weiß nicht, geht's oder geht's nicht.
Welchen Eindruck haben Sie von Daniel Thun?
Er ist sehr eloquent, er verkauft sich sehr gut vor der Kamera und sein Umgang mit den Spielern scheint sehr gut zu sein. Ja, wie gesagt, das fehlt mir aber eben die letzten drei Spielzeiten am HSV halt. Für eine solche Mannschaft, die letztendlich jetzt eine Situation hat wie der FC Bayern München in der ersten Liga, ist aber das Ganze viel zu instabil, viel zu inkonstant. Ja, also so eine Truppe müsste deutlich besser auftreten.
Hängt es, bitte um kurze Antwort, letztlich dann an Terodde, ob es hochgeht oder nicht?
Jetzt beim HSV. Jetzt hängt es an Terodde, ja.
Nur an dem?
Nur an dem.
Ui, Lothar.
Schönen Rucksack aufgesetzt.
Ja,
Ja, damit läuft er doch die ganze Saison schon rum und trifft. Also der braucht den Rucksack.
In den letzten Wochen weniger, ne?
Ja, hat weniger getroffen. Hat er wenig gespielt, auch wegen Quarantäne.
Ja,
ja. Lothar, es gibt heute keine Tipps, nur einen Tipp. Borussia Dortmund gegen Werder Bremen.
3:0.
Für Borussia Dortmund. Uiuiui. Klare Kante, so wie häufig in dieser Sendung oder gerade heute auch wieder. Wir schauen nämlich auf die Zitate des heutigen Tages. Sowohl Lothar als auch Felix haben die geliefert. Keiner hat Hansi erhört, sagt Lothar Matthäus. Und das ist ein Affront gegen den FC Bayern München, sagt Felix Magath, bezogen auf die Vorgehensweise von Hansi Flick. Dann, was haben wir noch mit Ihnen vor? Was läuft wo? Fußball-Bundesliga haben wir schon besprochen. Terzic gegen Kofeld unter anderem. Zweite Bundesliga unter anderem mit Bochum gegen 96. Janik und Thorsten bereiten sich auch schon vor. Und dann haben wir noch die Formel 1. Der große Preis der Emilia-Romagna. Peter Hardenacke und Ralf Schumacher stehen schon sozusagen in den Startlöchern oder Start und Ziel. Peter, was habt ihr vor? Grüß euch.
Ja, liebe Grüße Patrick, liebe Grüße auch nach Deutschland, liebe Zuschauer. Wir haben einiges vor, freuen uns hier auf einen super Rennen und damit willkommen aus dem Paddock hier in Imola. Ralf, wenn man auf die Ausgangslage guckt, könnte man sagen, ja eigentlich alles wie fast immer. Lewis Hamilton ganz vorne auf der Pole Position, dahinter Red Bull mit Sergio Perez und Max Verstappen. Aber wir versprechen uns ein richtig spannendes Rennen heute, ne?
Na gut, das war nur die Theorie, muss man ganz ehrlich sagen. In der Praxis war es so, dass Max Verstappen einen Fehler gemacht hat, auch Sergio Perez hat Fehler gemacht. Also Red Bull ist vor Mercedes, auch wenn es nur ein bisschen ist. Und ich glaube, können auch im Rennspeed schneller gehen als Mercedes. Sollte ein spannendes Rennen werden. Leider ist die Strecke nicht besonders gut zum Überholen. Das heißt, wenn Lewis den ersten Platz halten kann, wird es schwer.
2001 hast du hier gewonnen. Vom Platz 3 ging es bei dir los und hast dich sofort vorne in Führung gesetzt. Da war es möglich.
Ja, 2001, da war die Erde noch eine Scheibe. Also das kann man jetzt hier nicht vergleichen. Die Autos sind komplexer geworden, alles ist ein bisschen schwieriger geworden. Zumal Sergio Perez hat die besten Chancen eigentlich, mit dem etwas weicheren Reifen den Start zu gewinnen. Verstappen wird man sehen.
Schauen wir drauf. Und wir haben einige Themen noch mehr. Max Verstappen hast du gerade angesprochen, den hast du exklusiv getroffen. Also das dann auch ab 13.30 Uhr bei uns live in der Sendung. Und Mick Schumacher, der hat es auch richtig gut gemacht. Da natürlich auch deine Einschätzung zur Leistung von ihm. Also es lohnt sich, dabei zu sein. Ab 13.30 Uhr berichten wir aus Imola. Ab 15 Uhr dann der Rennstart. Und wie gesagt, das wird spannend zwischen Mercedes und Red Bull.
Definitiv, da freuen wir uns drauf. Felix, schauen Sie auch mal Formel 1?
Gerne, man überträgt es, gell?
Ja, jetzt im Anschluss sozusagen. Okay. Ne? Also Mick Schumacher unter anderem, definitiv. Und wir haben meine Geschichte. Ricardo Basile begrüßt diesmal Silvio Heinevetter, Ricardo.
Er ist einer der bekanntesten Handballer dieses Landes. Wir stehen mittlerweile in Kassel, nicht mehr in Berlin. Positiv verrückter, im besten Sinne natürlich. Sein Privatleben auch ein- oder zweimal in der Öffentlichkeit gewesen. Wir sprechen darüber. Also bis gleich, dranbleiben.
Also auch darauf sind wir gespannt. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank an diese Runde. Wir haben viel besprochen und ich hoffe, dass es für Sie zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, genauso spannend war wie für uns hier im Studio. Bedanke mich ganz herzlich. Bleiben Sie bei uns im Programm. Ich sage noch einen schönen Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.